Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, Herr unseres Lebens, wir haben gerade im Lied dich um deine Hilfe gebeten. Deine Hilfe, dass wir nicht vergebens hier auf Erden sind. Wie mutmachend klingt da dein Versprechen, dass du alle Tage bei uns bist. Und wie gut ist es, dass du uns immer wieder neu dein Wort schenkst. Und so bitten wir dich, Herr, sei du jetzt spürbar uns nah. Segne du unser Reden und Hören auf dein Wort, dass es unseres Fußes leuchte und ein Licht auf unserem Weg werde. In Jesu Namen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, man könnte meinen, dass in Großbritannien gerade die Stimmung so richtig im Keller ist. Diese ganze Sache mit dem Brexit, die läuft ja gerade vor allem aus britischer Sicht so mal überhaupt nicht nach Plan. Und so zeigt doch allein schon die Massendemonstration für ein zweites Referendum, die gestern in London stattfand und an der rund 600.000 Menschen teilnahmen, dass es viele Britinnen und Briten gibt, die sich große Sorgen um die Zukunft machen. Doch gerade in diese Phase der Ungewissheit und der Zukunftsängste erreichte die Briten am vergangenen Montag eine Nachricht, die ihre Stimmung aufhellte und sie jubeln ließ. Und nein, ich rede nicht vom Auswärtssieg der Three Lions, der englischen Nationalmannschaft, die in Sevilla mit 3:2 gegen Spanien triumphierte. Auswärtssiege der Nationalmannschaft, bitte. Nein, jenseits des Ärmelkanals war es dann doch die Ankündigung einer Geburt, die die Menschen jubeln ließ. Harry und Meghan, ihres Zeichens Herzog und Herzogin von Sussex, erwarten im Frühjahr nächsten Jahres ihr erstes Kind. Oh, what wonderful news! Dass nicht nur die baldige Urgroßmutter, die Queen, höchst amused war, zeigt allein schon die Anzahl von über 257.000 Menschen, die den werdenden Eltern auf der offiziellen Facebook-Seite der königlichen Familie bereits gratuliert haben. Aber, liebe Geschwister, ich könnte jetzt auch ohne weiteres fortfahren, indem ich auf Studien eingehe, die zeigen, dass die königliche Familie und allen voran die Queen fast nie so beliebt war wie just in diesen Tagen und dass viele Experten ihr eine wichtige Rolle für den Zusammenhalt in der britischen Gesellschaft gerade in Krisenzeiten attestieren. Aber viel lieber möchte ich euch davon erzählen, wie diese Queen im April 2017 ein 12-jähriges Mädchen aus Wanne-Eickel zum Strahlen gebracht hat. Just dieses Mädchen kam nämlich eines Morgens einfach so von sich aus auf mich zu, als ich gerade auf dem Schulhof stand und Pausenaufsicht hatte. Herr Lehrer, wir kannten uns bis dahin nämlich noch nicht, darf ich Ihnen was voll Cooles erzählen? Ja klar, natürlich, schieß los. Und da platzte es aus ihr heraus. Die Königin von England hat uns einen Brief geschrieben. Post aus London? Ich, etwas irritiert, schließlich erschien mir diese Geschichte zunächst doch etwas unglaublich, ließ mir das von der Schülerin so gut es ging erklären und erkundigte mich auch im Anschluss bei der Kollegin. Und tatsächlich war Folgendes passiert. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch, liebe Geschwister. Am 25.12.2016 titelte der Spiegel »Zu krank für die Kirche« und berichtete über Queen Elizabeth, die wegen schwerer Krankheit ihren traditionellen Gottesdienstbesuch am ersten Weihnachtstag absagen musste. Und das passierte zum ersten Mal seit 28 Jahren. Unglaublich, fanden auch meine Kollegin und ihre Schülerinnen und Schüler aus der Klasse 6D. Und so beschlossen sie, der Königin Genesungsbriefe zu schreiben. Und Anfang April trudelte ganz unverhofft das Antwortschreiben in Wanne-Eickel ein. Die Schülerinnen und Schüler haben sich tierisch gefreut. Und irgendwie musste ich bei der Vorbereitung dieser Predigt heute an dieses Mädchen wieder denken, das da an diesem Aprilmorgen vor mir stand, stolz und erfüllt mit Freude und all das, weil ihre Klasse einen Brief bekommen hat, den die Königin, und da wollen wir mal optimistisch doch von ausgehen, zumindest selbst in Auftrag gegeben hat. Wahnsinn, dachte ich mir, was so ein Brief doch bewirken kann. Ein Brief. Kein protziger Twitter-Spruch in wenigen Zeichen. Keine knappe WhatsApp voller Abkürzungen. Nein, es war dieser kurze Dankesbrief aus Schloss Windsor, gedruckt auf schönem Papier, der einem 12-jährigen Mädchen in Wanne-Eickel ein Lächeln auf die Lippen zauberte. Wenn das ein Brief der Königin von England schafft, was könnte denn dann eigentlich erst ein Brief bewegen, in dem Gott es ist, der uns anspricht? Lasst uns doch mal schauen. Post aus Jerusalem. Ein Brief ist eingetroffen bei Menschen, die einst in Jerusalem und Umgebung lebten und die es nun in die Fremde vertrieben hat. Oder besser gesagt, die man dorthin verschleppte. Genauer nach Babylon, im heutigen Irak. Autor des Briefes ist der Prophet Jeremia, der ihn aus der verlorenen Heimat von Jerusalem aus schreibt. Und dieser Brief zu weiten Teilen der Predigttext des heutigen Sonntags findet sich im 29. Kapitel des Jeremia-Buches und er beginnt folgendermaßen. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Liebe Geschwister, es scheint mir hier zunächst sinnvoll, dass wir kurz zurückblicken auf die Situation, in der dieser Brief geschrieben wurde. Wir schreiben das Jahr 597 vor Christus. Der große babylonische Herrscher Nebukadnezar erobert Jerusalem. Die Stadt wird geplündert und zerstört. Wir alle können vielleicht erahnen, welches Entsetzen, wie viel Gewalt und menschliches Leid das bedeutet. Denn es scheint wohl unvermeidlich. Der Kampf um eine Stadt, ja die Eroberung einer Stadt durch feindliche Truppen, die bringt entsetzliches Leid gerade für die Zivilbevölkerung mit sich. Der babylonische König Nebukadnezar ist dabei aber ein kluger Stratege und ein gewiefter Machthaber. Denn er guckte sich ein Erfolgsmodell der Assyrer ab. Nach der Eroberung Jerusalems zwingt er das gesamte Königshaus, die Oberschicht, alle gelehrten Handwerker und Fachleute mit nach Babylon zu gehen. Der Plan ist klar. Denn sind die Eliten erst einmal weit weg, werden sich Jerusalem und der Staat Juda so schnell nicht erholen können. Der Wiederaufbau wird erschwert und so bald würde da keine neue Macht entstehen, um die man sich ernsthaft Sorgen machen müsste. Und so sitzen sie nun fest in Babylon, diese Weggeführten, während der Prophet Jeremia mit einem kleinen Rest im zerstörten Jerusalem verbleibt. Die nach Babylon Verbannten, sie sind trostlos, wie gelähmt, traumatisiert. Sie wissen nicht weiter. Zu schrecklich ist das, was sie erlebt haben. Eine Perspektive für ihr Leben sehen sie nicht. Getrieben sind sie von Entsetzen über das Erlebte, von der Klage über ihr Schicksal und natürlich von der Sehnsucht zurück nach Hause. Dazu die große Unsicherheit, wie sie sich jetzt verhalten sollen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Denn es treten bei ihnen auch Propheten auf, die weissagen, ach, das Exil, das dauere keine 2 Jahre. Dann wende sich das Geschick und die Rückkehr in die Heimat, die werde möglich. Und genau in diese Situation, Post aus Jerusalem. Lasst uns auf den Rest des Briefes hören. Ich lese die Verse 5 bis 7 und 10 bis 14. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl. Denn so spricht der Herr: Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Ja, liebe Geschwister, Jeremias Brief, der hat es in sich, und zwar sowohl für die ursprünglichen Adressaten, aber auch für uns. Aber schauen wir doch zunächst auf die Vertriebenen in Babylon, und wir werden schnell feststellen, mit so einer Antwort haben sie nicht gerechnet. Was sind denn das bitteschön für Aufforderungen? Sich einrichten, Häuser bauen, Gärten bestellen, heiraten und Kinder bekommen? So leben, als wäre nichts passiert? Geht's noch? Und dann wird das ja noch bunter. Nicht in 2 Jahren soll alles vorbei sein, auch nicht in 20. Überhaupt nicht für die lebende, erwachsene Generation. Stattdessen richtet euch ein und suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn, denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Eins fällt sofort bei der Lektüre dieses Briefes auf. Sie sind nicht ohne strategische Überlegungen, diese Anweisungen für die Zeit in Babel. Wenn's der Stadt wohl geht, geht's auch euch wohl. Praktisch und nüchtern fordert Jeremia auf, sich einzulassen, Vorsorge für die eigenen Familien zu treffen, aber auch die eigenen Fähigkeiten der fremden Stadt zur Verfügung zu stellen. Heute würde man von Kooperationen, von Win-Win-Situationen sprechen. Die Besiegten sollen sich für die Stadt der Sieger einsetzen, ihre Belange fördern, ihr Wohlergehen im Blick haben. Denn damit holen sie auch für sich selbst das Beste aus der Situation heraus. Aber trotzdem ist das ja angesichts der Ereignisse schon starker Tobak. Ob das überzeugt? Die anderen Propheten sagen doch das Gegenteil. Wartet ab, die Zeit wird kurz sein, integriert euch bloß nicht, Gott wird bald eingreifen. Sie hoffen noch in der Katastrophe auf die Bewahrung vor der Katastrophe. Sie hoffen noch, dass alles nur ein böser Albtraum ist, aus dem Gott sie aufwachen lassen wird, zu Hause, in ihrem Land und Bett. Jeremia spricht auch von Bewahrung, aber er meint eine Bewahrung in der Katastrophe. Ihm geht es zunächst darum, zu leben, zu überleben, aber perspektivisch auch wieder glücklich zu leben und Erfüllung zu finden im Ernten des sorgfältig Gesäten, im Erziehen der in der Fremde geborenen Kinder, im Wirken für das Gemeinwesen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, in erstaunlichem Maße geht es hier um das Leben der Einzelnen, das nicht zum Mahnmal werden soll, sondern gelebt werden darf. Darum geht es. Und darum darf man sich nicht verlieren in Tagträumen, die zurückführen irgendwie wieder in die alte Heimat. Vielmehr gilt es, wach und mit beiden Füßen auf dem Boden in der Gegenwart zu sein. Wer in den alten Unterscheidungen von Siegern und Besiegten verharrt, der verpasst das eigene Leben, der wird das Böse nicht überwinden können. Jeremia wirbt darum, dass nicht eine ganze Generation das eigene Leben mit fruchtlosem Warten vergehen lässt. Denn schließlich soll es auch ihnen wohl gehen. Denn Jeremias Brief mit den Anweisungen fürs Exil übermittelt im Wesentlichen doch auch eins, eine Verheißung. 70 Jahre soll das Exil dauern, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leids, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Von dieser Verheißung ist der nüchterne Rat des Propheten getragen. Er ist weit davon entfernt, mit der Niederlage des Volkes die Niederlage des verheißungsvollen Gottes zu verbinden. Nein, was er will, ist helfen, die Verheißung nicht bloß zu hören, sondern sie zu leben. Und eine Verheißung leben, das heißt doch, Gott zu vertrauen. Den beim Wort zu nehmen, der verheißt, Zukunft und Hoffnung zu geben. Jeremias Brief fordert unterdessen, in der Gegenwart zu leben, gemeinsam mit denen und für die, die in der Umgebung sind. Aus der Verheißung leben hat also eine sozial verantwortliche Seite, wenn aus ihr die Anweisung folgt, suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Aus der Verheißung leben kann man offensichtlich nicht so ganz allein für sich. Und wer aus der Verheißung lebt, der wird seiner Umgebung zum Segen. Der sucht der Stadt Bestes und der betet für sie. Und hier kommen doch schon längst wir ins Spiel, liebe Geschwister. Denn diese Worte, die gelten uns doch genauso, wie sie den Weggeführten vor 2600 Jahren galten. Und auf einmal sind wir Adressaten dieses Briefes. Also was heißt das denn konkret, heute für eine Stadt zu beten? Wer für eine Stadt betet, und das ist das Erste, was ich festhalten möchte, der lässt sich auf die Realität der Gegenwart ein. Der träumt sich nicht woanders hin, weder ins Schlaraffenland noch in das Reich Gottes. Er oder sie verlangt nicht von Gott, von der Realität bewahrt zu werden, sondern hofft im Hier und Jetzt auf seine Leitung vertrauen zu können. Er oder sie denkt, ähnlich wie Dietrich Bonhoeffer, der 1934 schrieb, ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie uns nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. Menschen, die nicht gläubig sind, die halten doch Gebete oft für Realitätsflucht. Sie sind es nicht. Ganz im Gegenteil, sie sind Realitätsdeutung. Sie stellen die Realität in ein anderes Licht und sehen sie darum vielleicht umso klarer. Denn wer betet, wer Zukunft und Hoffnung nicht nur von sich selbst erwartet, braucht sich die Wirklichkeit und die eigene Rolle und Leistung nicht schön zu reden. Wer betet, kann soziale Schieflagen und politische Extreme beim Namen nennen, sie vor Gott bringen und damit deutlich machen, dass politischer und religiöser Hass skandalös und untragbar sind. Solche Gebete bedeuten dann ganz schnell auch eine klare Positionierung an der Seite derer, die Gefahr laufen, ausgegrenzt zu werden aus der Gesellschaft, der Stadt oder die schon ausgeschlossen sind. Eine Positionierung, wie sie unser Land und unsere Städte bitter nötig haben. Wer für eine Stadt betet, und das ist das Zweite, was ich festhalten möchte, der lässt sich auch genau auf diese Stadt ein und muss sich dann auch fragen, welche Rolle er oder sie in dieser Stadt spielt. Jeremias Brief erhält den Rat zur Integration für die Deportierten, für die Zwangsmigranten von damals sozusagen. Wenn wir uns daher nun als Adressaten dieses Briefes verstehen, dann tun wir gut daran, Jeremias Integrationsrat nicht primär den Migrantenfamilien von heute vorzuhalten. Wir als Adressaten sollten sich vielmehr heute es auf uns beziehen lernen und uns deutlich machen, dass wir als Christinnen und Christen und die evangelische Kirche nicht fremd in Herne und Wanne-Eickel sind. Aber, und das ist auch die Realität zunehmend, auch zusammen mit den anderen christlichen Konfessionen in der Minderheit. Das Beste für diese Stadt suchen ist darum eine Aufgabe für alle. Alle können, dürfen, müssen da mitmachen, da mitdenken und im Idealfall ja auch da mitbeten. Das kann natürlich schwierig sein. Aber wenn wir als christliche Gemeinden in unserer Stadt schon selbst die Einheit in der Vielfalt leben, können wir es doch auch für möglich halten, dass die weitere interreligiöse und interkulturelle Vielfalt zusammenzuhalten ist. Und dieses für möglich halten, das führt mich zum Dritten, was ich festhalten möchte. Wer für eine Stadt betet, der lebt aus der Verheißung und der möchte den Segen dieser Verheißung auch dieser Stadt wünschen. Und die Stadt, die wird das spüren. Fürbitten in diesem Sinne zeigt einer Stadt und ihren Menschen, dass Christinnen und Christen sie im Lichte der Verheißung Gottes sehen, dass sie sie mit ihren Möglichkeiten, ihrer Zukunft und ihrer Hoffnung sehen, nicht nur als das, was sie jetzt ist, in schwierigen Verhältnissen, besorgt über politische und religiöse Extreme, bemüht, die auseinanderdriftenden Milieus im Gespräch zu halten. Wer die Stadt im Licht der Verheißung sieht, der sieht das Engagement der Bürgerinnen und Bürger, der politischen Parteien und der Kirchen- und Religionsgemeinschaften und vieler anderer noch und traut diesem Engagement auch zu, das Beste für die Stadt zu finden und für ihr Wohlergehen zu sorgen. Wer für die Stadt betet, wird sie aber auch daran erinnern, dass da mehr zu suchen und zu finden ist, als allein das Wohlergehen der Menschen. Liebe Geschwister, unser Predigttext, der Brief Jeremias, endet so. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Beten, so kann man sagen, heißt auch suchen. Mit der Verheißung des Findens, des Gehörtwerdens und des Erhörtwerdens. Fürbitten heißt also einladen zur Suche, erinnern, dass da etwas überhaupt zu suchen ist, nämlich die Quelle von Zukunft und Hoffnung. Einladen zur Suche, das tun betende Christinnen und Christen. Das tut der Turm der Stephanuskirche mit seinen läutenden Glocken heute am Sonntag. Und das rät Jeremias Brief gerade nicht nur denen, die ihre Heimat verlassen mussten. Nein, er rät es gerade auch uns, den oft eher allzu heimisch gewordenen. Ein Vers stellt er aber ans Ende. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Das ist einer meiner persönlichen Lieblingsverse der Bibel. Eine grandiose Zusage, die mir ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Es ist doch wirklich Wahnsinn, was so ein Brief doch bewirken kann. Er verhalf damals durch 70 Jahre babylonisches Exil. Und auch heute trösten doch diese Worte. Sie machen Hoffnung und Mut und schenken Freude am Herrn. Und das ist doch unsere Stärke als Gemeinde, aber auch als Christen in Wanne-Eickel. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.